Querfunk
mit Jérôme Brunel. Außerdem mit dabei Maja Nötzl aus Stuttgart. Grüß dich, Maja.
Hallo.
Andreas Zimmer aus Köln.
La 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 la.
Er winkt. Und Urs Mansmann aus Hannover.
Hallo.
Hi, jetzt haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen bzw. gesprochen. Schön, euch wiederzusehen. Und wir haben überlegt, welches Thema suchen wir uns denn diesmal aus? Und wir hatten die Idee, mal über etwas zu sprechen, was wir irgendwann jeder von uns schon mal gemacht hat. Manche länger, manche kürzer. Oder sogar noch dabei sind, nämlich über Hörfunk wollen wir sprechen. Dazu muss man sagen, wir alle haben irgendwann mal schon mal Privatfunk gemacht und zwei von uns haben oder arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Radio. Und die Frage ist, wie gehen die Radiosender mit den Hörern um, beziehungsweise wie fair gehen die Radiosender mit den Hörern um? Zum Beispiel mit Gewinnspielen oder ähnlichem. Habt ihr da selber auch Erfahrungen gemacht?
Erfahrungen mit Gewinnspielen. Natürlich ist, erinnere ich mich an meine Privatradiozeit, dass das sehr gerne und später dann fast ausschließlich zur Hörerbindung eingesetzt worden ist. Man hat gerne mehr versprochen, als man denn letztendlich halten konnte, obwohl da schon viel versprochen wird und auch viel gehalten wird. Also wenn ich heute so höre, wir verlosen mal eben ein Haus, wir müssten nur fleißig zuhören und das dritte Wort des fünften Songs in der 18. Stunde aufschreiben über eine Woche. denn das ist schon respekterheischend. Aber der Hintergrund ist natürlich, dass in Umfragezeiten gemacht wird, wenn Leute rausgehen, Umfrage rausgehen. Es gibt zweimal im Jahr eine Umfrage, wer, wie oft, wie lang, welchen Radiosender hört. Im Fernsehen kennt man das eben als die Viertelstundenreichweite, die anders berechnet wird. Im Radio gibt es halt zwei Umfragen im Jahr. Und da ist den Radiosendern, die wissen, wann das stattfindet. Und machen in dieser Zeit einmal im Herbst, einmal im Frühjahr eben sehr hochwertige Verlosungen, eben Haus, Auto, Traumreise. Wir bezahlen ein Jahr lang ihre Rechnung, wir bezahlen ein Jahr lang ihre Heizkosten und was nicht alles. Hintergrund ist natürlich, dass die Leute dann sagen, auch solche Sachen wie sich am Telefon melden mit Hallo XY, also was weiß ich, Hallo RTL, Hallo Antenne, Hallo Radioton, Hallo Radio Energy und was weiß ich, am Telefon, wo es dann 100 Euro zu gewinnen gibt und solche Sachen, alles in Umfragezeiten. Hintergrund ist natürlich, wenn dich jemand fragt, was hörst du, dass du sagst, ich höre meinen Lieblingssender und mein Lieblingssender ist einer der genannten, ist ja ganz egal, und dann zack, hat man schon mal einen Hörer. Anhand dieser Hörer, es werden natürlich nicht alle 80 Millionen bundesdeutschen Hörer befragt, sondern eben nur stichprobenartig, wird dann hochgerechnet, anhand dieser Hits wird hochgerechnet, wie viel Hörer ein Radiosender gestern hat, wie viel er, also der Hörer gestern ist eine Größe, mit der jeder was anfangen kann. Es gibt diese Größen von Montag bis Freitag, von Montag bis Samstag, von Montag bis Sonntag. Von Samstag bis Sonntag, es gibt zu verschiedenen Zeiten diese, also es wird dann auch schon aufgeschlüsselt. Und diese Zahlen, die da errechnet werden, sind anerkannt in Radio Deutschland. Anhand dieser Zahlen wird Werbung verkauft.
Also man muss nochmal zusammenfassen, glaube ich, und nochmal genau erklären. Also die Privatsender und die Öffentlich-Rechtlichen, die werden zweimal im Jahr sozusagen abgefragt, also alle halbe Jahre. Das heißt, da wird angerufen bei den Leuten zu Hause und gefragt, was hörst du denn? Was hast du gestern gehört? Und dann wird auch gefragt, welches Einkommen hast du, welche Bildungen hast du und so weiter.
100%, ja.
Genau, und diese Umfrage ist eigentlich die Währung, mit der die Sender dann nach draußen gehen, wenn es zum Beispiel darum geht, Werbung zu verkaufen. Weil dann kann man wirklich zum Werbekunden gehen und sagen, also pass auf, ich habe zwischen 7 und 8 Uhr habe ich 400.000 Hörer, die Werbung kostet so und so viel, machst du das. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern spielt es, glaube ich, zumindest was die Finanzen betrifft, ja keine große Rolle, denn die werden anders finanziert. Die verkaufen ja nicht nur Werbung, machen sie auch, aber sie bekommen halt natürlich Rundfunkgebühren, die privaten Sender nicht bekommen. Mit anderen Worten,
da kurz reingrätschen ja,
gerne.
Für bitte, die Öffentlich-Rechtlichen wird es auch immer wichtiger, weil intern das Geld ja auch verschachert wird in den verschiedenen Wellen.
Ganz korrekt.
Und genau da entscheidet sich dann auch, wer hat mehr Hörer. Das heißt, Informationswellen haben es immer schwerer, weil es nur ein Bruchteil der Bevölkerung hört. Deswegen heißt es dann auch im Sender intern immer, du hast nur so und so viel Hörer, du kriegst weniger Geld. Der Sender mit den meisten Hörern kriegt auch mehr Geld. Kommt ja auch mehr bei rum.
Da müssen wir wieder unterscheiden. Es gibt bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, soweit wie ich weiß, tatsächlich breitenwirksame, massenkompatible Sender, die Werbung schalten. Und es gibt eben die kulturellen und Informationssender, wo keine Werbung läuft von vornherein, weil sich das nicht lohnt und nicht rechnet. Also bei den Infosendern habe ich noch nie Werbung gehört, bei den Kultursendern habe ich noch nie Werbung gehört. Ich habe tatsächlich bei den Jugendwellen und bei den Popwellen Werbung gehört. Und die dürfen dann auch zwischen, ich weiß nicht, lassen mich lügen, zwischen 6 und 20 Uhr nur werben oder so ähnlich.
Gut, aber überlebenswichtig ist die Werbung, denke ich, nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Das ist ein Druckschluss eigentlich, auch wenn Maher sagt, das stimmt. Soweit wie ich das gesehen habe, generieren viele dieser großen öffentlich-rechtlichen Sender, die werben dürfen, wirklich richtige Einnahmen. Hm. Und diese Einnahmen sind, natürlich kriegen die auch ihren Teil vom großen Kuchen Gebühren ab. Aber der weitaus größere Teil dieser Gebühren fließt immer in die angeschlossenen Fernsehanstalten. Der Rundfunk kriegt, soweit wie ich weiß, nur einen sehr kleinen Teil des Kuchens ab. Sie finanzieren sich tatsächlich über die Werbung und teilweise generieren sie so viel Einnahmen über die Werbung, dass davon noch Fernsehen bezahlt wird.
Aber das merkt man dann auch am Programm, das dann auch nämlich in die Richtung von diesen Privatradios gedreht wird, möglichst massenkompatibel zu sein, möglichst viele Leute anzusprechen. Und ich habe es jetzt noch nicht bewusst mitgekriegt, aber ich kann mir vorstellen, dass die dann auch versuchen, in den Umfragezeiten da eine möglichst große Hörerbindung zu kriegen und damit sie dann in den Umfragen auch wieder besser abschneiden. Extrem ist es allerdings bei den Privatsendern, wo das einem wirklich dann so eingehämmert wird, dass man überhaupt keine Lust mehr hat zu hören. Die versuchen einen ja quasi dann dazu zu bewegen, dass man rund um die Uhr Radio hört, um an den Gewinnspielen überhaupt noch teilnehmen zu können. Wenn man berufstätig ist, hat man da gar keine Chance mehr.
Ich wollte noch den Bogen zu Ende drehen. Urs, du hast völlig recht. Die privaten Sender sind ausschließlich auf die Werbeeinnahmen fixiert bzw. angewiesen. Die haben keine andere Einnahmequelle. Und da finde ich es dann auch legitim, dass diese Radiosender natürlich versuchen, möglichst viele Hörer zu generieren, denn das ist für die schlicht das Geld, was sie verdienen. Ein privater Radiosender dient zum ersten Mal erstmal dazu, Geld zu verdienen, um die Leute zu bezahlen und eben ja Einnahmen zu generieren. Ich denke, das sollte man vorab stellen. Natürlich glaube ich dir, Andreas, wenn du sagst, natürlich ist das ein wichtiger Teil der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man eben sagt, wir machen auch Werbung und bezahlen damit zum Teil auch die Sender, die jetzt keine Werbung schalten. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nichts, bitte schneiden.
Aber es wird nicht geschnitten.
Aber es ist nicht lebensnotwendig,
wollte ich glaube ich sagen. Ja, aber was der Urs gesagt hat, fand ich jetzt ganz interessant. Und das ist etwas, was mich wirklich bei den Öffentlich-Rechtlichen wahnsinnig ärgert. Was mich schon geärgert hat, als ich selber noch im Privatfunk gearbeitet habe. Nämlich Folgendes, dass die Privatfunker ein Programm machen, das möglichst viele Leute anzieht, um möglichst viel Werbung zu verkaufen. Das finde ich legitim. Was mich aber wirklich geärgert hat, dass so ein Sender wie zum Beispiel SWR3, früher SWF3 bzw. SDR3, im Grunde so klingt wie ein Privatsender. Das heißt, die machen genauso Major Promotions, das heißt große Aktionen, um Hörer zu generieren, nämlich in dem Zeitraum, wo eben die Umfrage läuft telefonisch, dass sie da genauso Major Promotions machen. Was weiß ich, reist mit uns nach Timbuktu, 30 Hörer fliegen mit, jeden Morgen um 7.10 Uhr, sehr beliebte Uhrzeit, jeden Morgen 7.10 Uhr gewinnt ein Hörer, wenn er unser Programm gestern den ganzen Tag gehört hat, dann weiß er die Antwort, weil da wird sie irgendwo verraten. Ja, die machen also exaktement das Gleiche, was jeder andere Privatsender macht. Und da sage ich mir, warum muss ich mit meinen Gebühren und ich zahle Rundfunkgebühren, einen Sender finanzieren, der mir exaktement, gut, mit einer etwas besseren Qualität, das muss man durchaus zugeben, aber exaktement das gleiche Programm liefert, was mir ein Privatfunk sowieso schon liefert. Das betrifft auch die Musikrotation, also wie oft wird ein Titel pro Tag gespielt. Das betrifft die Moderation, auch bei SWR3 habe ich den Eindruck, müssen sie bei jeder Moderation sagen, hey, wir sind SWR3 und bei uns kriegt ihr die schönsten Hits und jetzt übrigens, ihr könnt morgen um 7.10 Uhr wieder gewinnen. Ja, exaktement das gleiche wie im Privatfunk. Dann sage ich, ich will aber bei SWR3 gute Beiträge hören, die auch mal länger sind als 60 Sekunden oder 90 Sekunden lang sind oder vielleicht auch mal 2 Minuten lang sind. Das erwarte ich von denen, dass sie gut gemachte Beiträge machen können. Das erwarte ich nicht vom Privatfunk. Ja, die wollen nur Geld verdienen. Und das ärgert mich. Und ob ihr jetzt SWR3 hört oder HR3 oder was weiß ich, auch das klingt mittlerweile alles gleich. Und das ist das, was mich beim Öffentlich-Rechtlichen wirklich ärgert.
Da rennst du bei mir vollkommen offene Türen ein, das sehe ich doch ganz genauso. Die hätten es nicht nötig, weil sie eine tierische Manpower haben, die ja ohnehin bezahlt wird. Die Musikredaktionen sind teilweise, in den Sendern sind teilweise größer als im Privatradio die gesamte Redaktion.
Ja.
Und da finde ich das dann immer schade, dass sie mit den, also für mich klingen sie immer so wie Privatfunk vor 10 bis 15 Jahren. Nicht aktuell, sie bräuchten es aber gar nicht machen, dem Privatfunk zu dumpf zu kommen, jetzt fehlt mir das einfache Wort, kopieren. Das ist, ich verstehe es einfach nicht. Natürlich, auf der einen Seite verstehe ich es dann doch, wenn man weiß, dass eben auch da Werbung geschaltet wird und auch da, was weiß ich, der SWR 3 ist der erfolgreichste Sender in Deutschland mit mehr als 4 Millionen Hörer gestern. Das ist, da werden unglaubliche Werbeeinnahmen generiert. Kann man sich nicht vorstellen.
Die Sender müssen allerdings aufpassen, weil sie inzwischen im Internet gewaltige Konkurrenz kriegen. Ich kann heute einen Radiosender aufmachen mit ganz geringen technischen Mitteln. Ich kann mir meine Musik selber zusammenstellen und im Internet gibt es zahllose Spartensender. Und diese Spartensender spielen genau die Musik, die ich hören will, ohne lästiges Dazwischengequatsche. Die Nachrichten hole ich mir sowieso im Internet und dann könnt ihr mir alle gestohlen bleiben mit ihren tollen Aktionen, sondern dann bin ich für die verloren als Hörer, überhaupt nicht mehr erreichbar und höre nur noch das, was ich hören will, nämlich meine Musik.
Das ist langfristig mit Sicherheit ein Thema, Urs. Im Augenblick ist das noch Nerd-Programm. Auch ich höre im Auto ab und zu mal über mein Handy einen Streaming-Sender. Und nicht die mehr angebotenen Sender, aber es ist noch nicht breitenwirksam. Aber generell natürlich machen sich die Radiosender, die wissen das, die machen sich darüber auch Gedanken. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt gediehen ist, was sie dem entgegensetzen wollen. Ich weiß, dass beim WDR...
Die machen eigene Spartensender inzwischen.
Genau,
ich wollte gerade sagen... Im Internet, die fangen an, eigene spezielle Kleinspartensender zu machen, die im Übrigen werbungs- und moderationsfrei sind, um dem zu begegnen. Diese natürlich mit ihrem werbewirksamen Logo sehen.
Natürlich, und mit ihren Beiträgen, weil das zeichnet ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich aus. Er macht ja dann doch manchmal, und er kann das ja auch, schöne Beiträge, die auch wirklich Inhalt haben. Es sind nicht nur Laberbeiträge, hallo, wir sind schön und jetzt schalten wir morgen um 7.15 Uhr ein und hör uns, damit du mit uns nach Timbuktu fliegst. Die haben schon ein bisschen mehr drauf, muss man dann fairerweise auch sagen. Und das habe ich auch gesehen, sie nehmen diese Wortbeiträge, die sie haben und packen sie in ein Spartenprogramm ein, ohne Moderation und die Nachrichten. Und mit Nachrichten teilweise, aber ohne Moderation, sodass du Musik hast, Nachrichten und für die interessierten Leute dann eben auch mal journalistisch aufbereitete politische Aussagen, Beiträge, Hintergrundwissen, was halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht. Das ist die eine Seite, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk langsam anfängt zu verstehen. Aber wenn man weiterdenkt, dann muss man ja auch sich fragen, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was passiert eigentlich? Wir senden Programm, in der Regel für unsere Hörer sind, die Jungen, die erreichen wir schon gar nicht mehr. Unsere Hörer sind 20 und älter. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die unter 20 sind, die Radio eigentlich gar nicht mehr so kennenlernen, wie wir das in unserer Jugend kennengelernt haben, dass das eben ein Erlebnis war, Radio zu hören, der Draht zur großen, weiten Welt. Heute holen sich die Kinder anderswo aus dem Internet ihre Musik. Und diese Hörer sind für immer verloren, sodass man doch eigentlich sagen muss, wahrscheinlich ist Radio, so wie wir es kennen, UKW und solche Sachen, nur von begrenzter Lebensdauer. Ich mag keine Abschätzung abgeben. UKW ja sowieso, das soll ja irgendwann digitalisiert werden. Aber Radio, so wie es ist, so wie wir es kennen, hat so, wie sich es darstellt, wird sich in den nächsten 50 Jahren sicher drastisch verändern.
Maja, ich nehme dich sofort...
Fünf.
Maja, ich nehme dich sofort dran. Du wolltest nämlich auch noch was dazu sagen.
Ich habe es schon wieder vergessen.
Okay. Urs, du hast gesagt, diese Spartensender. Wir machen ja eigentlich auch jetzt im Moment nichts anderes als Radio, das halt anders vertrieben wird, nämlich nicht über OKW, sondern über einen Server, sprich übers Internet übertragen wird. Das Problem, was ich da aber noch sehe, ist die technische Hürde. Für viele ist es einfach noch eine technische Hürde, so einen Podcast sich runterzuladen. Wir haben damit kein Problem, wir gehen jeden Tag mit Computern um. Andere, für die ist es zwar eine kleine, aber immerhin eine technische Hürde. Und das zweite Problem ist, jetzt auch gerade bei Podcasts oder auch, denke ich, bei anderen, in dieser Masse aufzufallen. Es gibt halt zig Hunderte von Tausende wahrscheinlich von verschiedenen Podcasts und in dieser Masse aufzufallen, selbst wenn man ein gutes Programm macht, ist halt extrem schwierig. Das heißt, das Ganze verteilt sich so, dass man kaum davon jetzt Finanzen generieren kann. Also ich kenne nur zwei Podcasts in Deutschland, die sich finanziell tragen. Also so, dass die Leute, die das machen, auch damit Geld verdienen. Es gibt meines Wissens, also gibt bestimmt vielleicht noch mehr, aber ich kenne nur zwei Podcasts, die damit tatsächlich Geld verdienen. Und deshalb glaube ich, dass diese Podcasting-Geschichte oder Radio im Internet, Streaming-Geschichten noch sehr, sehr lange brauchen werden, bis sie sich tatsächlich als Massenmedium etablieren. Und da ist natürlich auch nicht hilfreich, dass dann natürlich Sender, die aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich kommen oder auch Privatsender, ihrerseits natürlich dann auch podcasten und streamen und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe auch gedacht, die Radionutzung wird sinken und die Internetnutzung steigen. Aber bisher ist da überhaupt noch nichts davon zu beobachten. Ich glaube, in der letzten Umfrage sind sogar die Hörerzahlen beim Hörfunk gestiegen, was Stopp. Mich sehr gewundert hat. Ja.
Also ich weiß, dass ich dann immer ausgelacht werde, aber die ändern dauernd die Bemessungsgrenze. Wenn du eine Umfrage anschaust aus den 80ern, haben sie, glaube ich, befragt 18- bis 40-Jährige. Inzwischen befragen sie 14- bis 59-Jährige und zwar nicht nur Deutsche, sondern auch alle Ausländer, die in Deutschland leben und einigermaßen Deutsch sprechen. Und wenn du dauernd die Grundgesamtheit erhöhst, weil einfach immer weniger Menschen da sind, erhöhen sie auch irgendwann die Hörerzahlen.
Gut, aber Internet ist meines Erachtens immer noch nicht, was Radio betrifft, ein Massenmedium. Und da hat sich
Das stimmt so nicht, weil ich kann mit jedem Smartphone heutzutage Internetradio hören. Ich brauche eine kleine App und dann habe ich die volle Auswahl von, ich weiß nicht, fünfstellig oder sechsstellig Internetsender weltweit. Was immer mich interessiert, welche Gegend mich immer interessiert, ich kann die Radiosender von dort hören, die im Internet senden. Und das sind natürlich inzwischen auch alle etablierten Senderanstalten. Ich kann den NDR2 genauso hören wie SWR3 morgens. Diese ganze Szene wird sich ein bisschen atomisieren. Es gibt immer noch die Mainstream-Programme. Die Frage ist nur, wie lange gibt es die noch? Wir haben auch noch Echtzeitfernsehen. Aber wie lange gibt es das noch? Wenn man das Medienverhalten der jungen Generation anschaut, die unter 20-Jährigen, die du vorhin angesprochen hast, da ändert sich im Moment gerade was ganz Grundlegendes. Und das könnte die Medienlandschaft, so wie wir sie heute kennen, vollkommen auf den Kopf stellen.
Aber du hast vollkommen recht. Andersrum. Du sagst, du nutzt Radio im Internet und du nutzt dann schätzungsweise aber auch normales Radio. Das heißt, du nutzt überhaupt Radio. Das ist nicht das Problem. Wenn die Leute Radio nutzen, dann nutzen sie auch alle Vertriebswege. Wenn sie im Auto sitzen, entweder mit Digital oder DAB oder UKW oder sonst irgendwas, sie hören Radio. Und wie du auch sagst, alles ist möglich. Problem sind die Leute, die gar kein Radio mehr hören. Ich habe Freunde, die hören gar kein Radio mehr. Warum auch? Weil sie alles im Internet kriegen. Also ich glaube nicht, dass das die Konkurrenz von Internetradiosender sind, weil es immer noch als selbst Medium wahrgenommen wird, sondern das Problem sind die Leute, die nur noch über Spotify und solche Dienste Radio oder das machen, nämlich Musik hören und kein Radio mehr hören.
Also ich habe mein Radionutzungsverhalten komplett auf den Kopf gestellt. Also in der Zeit, in der ich Radio gemacht habe, das waren immerhin 20 Jahre, von 1988 damals beim Schwarzwaldradio bis 2008 über Antenne 1 dann zu Radio Ton ganz kurz. In den 20 Jahren habe ich Intensivradio gehört, weil ich einfach gedacht habe, du musst gucken, was macht die Konkurrenz? Ja, was macht sie vielleicht besser? Wo kann man vielleicht da auch nachhaken? Ich bin dann 2008 aus dem Radiobereich rausgegangen und das ist kein Scheiß. Seit 2008, also seit 5 Jahren bin ich draußen und in diesen 5 Jahren habe ich maximal, und das ist dann schon viel, 2 Stunden insgesamt Radio gehört über UKW im Auto. Weil ich
oder pro Tag?
Insgesamt. Ich habe eigentlich überhaupt kein Radio mehr gehört, weil die Sender, die bei mir sind, die kenne ich. Der Sender, wo ich gearbeitet habe, den kenne ich. Da weiß ich, was als nächstes kommt. Und ich bin schon 5 Jahre draußen und es hat sich im Grunde fast nichts verändert. Zumindest als ich die letzte Mal 10 Minuten gehört habe. Ich höre, wenn ich unterwegs bin, entweder Podcasts oder ich höre Deutschlandradio. Aber wenn ich Deutschlandradio höre, höre ich das nicht über UKW, sondern ich höre die Sendungen, die ich mir vorher aus dem Internet runtergeladen habe, die höre ich mir dann an im Auto oder wenn ich sonst wo unterwegs bin, aber nicht über UKW, sondern ich lade es mir als Podcast runter und höre mir das dann an. Radio mit Musik drin interessiert mich überhaupt nicht. Warum soll ich mir denn Musik im Radio anhören, wo ich nicht entscheiden kann, was kommt denn jetzt als nächstes, wenn ich Spotify habe, um ein Beispiel zu nennen, und da ganz genau sagen kann, das will ich hören und nichts anderes, und zwar wo ich will, wann ich will, wie ich will. Und das ist für mich ein unschlagbarer Vorteil. Auch Fernsehnutzung hat sich, seit ich einen Rekorder habe, einen Festplattenrekorder, komplett verändert, weil ich mir die Sendung aufzeichne. Ich kann dann nämlich schlicht und ergreifend die Werbung überspielen. Ja, die kann ich einfach wegmachen. Ja,
aber das geht doch inzwischen noch einen Schritt weiter, Jerome.
Klar.
Ich habe inzwischen den PC am Fernseher stehen. Ja. Ich habe überhaupt keinen Harddisk-Rekorder mehr. Ja. Und ich benutze auch den PC nicht zum Aufnehmen, sondern ich benutze den PC, um auf die Mediatheken der Sender zurückzugreifen und mir dort die Sendungen anzuschauen. Das heißt, ich bestimme, wann ich was sehen will. Und meine Kinder haben mir das vorgemacht. Die gehen nicht mehr hin, kommt eine Sendung um 16.30 Uhr, sondern die gehen dann hin, die sich irgendeine Serie anzuschauen, wenn sie Zeit haben. Und dann holen sie sich das in möglichst hoher Qualität aus dem Internet. Ja. Daraufhin ist unser Internet-Traffic massiv explodiert. Ja, also ich würde in jede Drosselgrenze reinlaufen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, da sind wir wieder bei der Drossel. Ja, also die Mediennutzung ändert sich und ich bin wirklich gespannt, wie das Radio da sich verhalten wird. Aber nochmal.
Es gäbe tatsächlich doch einfache Mittel. Ich finde ja, das Radio, so wie wir es kennen, hat sich ja selbst als Medium überflüssig gemacht, indem sie eben sich selbst zum Dudelfunk, zum viel beschriebenen Dudelfunk degradiert haben, zum Hintergrundmedium, das auf das niemand verzichten möchte, das aber auch niemand wirklich ernst nimmt. Sie könnten tatsächlich durch ernsthafte Berichterstattung wieder mehr werden als nur ein Dudelfunk, der immer wieder dieselben Titel abspielt.
Naja, die ernsthafte Berichterstattung machen, liegen bei einer Hörerbeteiligung von 0, irgendwas Prozent.
Also ich weiß nicht, ich habe früher SWF 3 gehört, da gab es Moderatoren wie meinetwegen Elmar Hörig. Ein Elmar Hörig hätte heute im öffentlich-rechtlichen Radio, glaube ich, kaum eine Chance. Weil er einfach zu sehr aneckt.
Aber Leute, er hätte keine Chance, weil es nicht gewollt ist von den Programmmachern her, aber von der Personality her, von den Zuhörern her, wäre es wohl doch schon möglich, dass er auch heute noch eine Fanbase bildet.
Naja, er hat schon seine Fans gehabt und hat sie nach wie vor, aber er hat auch viele Leute gehabt, die ihn nicht gemocht haben und die den weggeschaltet haben. Und kein Sender möchte sich einen Radiomoderator leisten, der weggeklickt wird oder weggeschaltet wird von den Leuten, die ihn nicht mögen. Und das ist, denke ich, das Problem. Und deswegen klingen auch viele Moderatoren gleich, meines Erachtens, weil die sollen möglichst nirgendwo anecken. Und ein Elmar Hörig eckt an.
Da kommen wir doch wieder zu den Dingen, dass sie sich selbst zum Dudelfunk machen, ohne Ecken und Kanten, rundgeschliffen.
Genau.
Paps, wie ein Zäpfchen rein und raus. Ohne, dass
und ohne Mut. Ohne jeden Mut. Und das ärgert mich.
Aber ich glaube, ihr setzt zu viel voraus. Ich meine, ihr seid jetzt eine sehr spezielle Gruppe an Hörern. Das Gros der Hörer ist nun mal nicht so. Die Leute, die es interessiert, die hören schon nicht mehr Radio oder hören die vielbeschworene Deutschlandradio und so weiter. Und die Leute, die SWR 3 einschalten oder auch andere Sachen, die so ähnlich sind oder auch, die können ja auch die Schlagerwellen und auch sonstige Oldie-Pop- und Rockwellen dazunehmen. Die Leute rufen an und wünschen sich was. Die Titel, die sie schon seit 20 Jahren kennen, die wollen nichts Neues hören. Zum Teil die sagen so, oh, sag mal, dieser Titel, der da gerade lief, der war so toll, was war denn das? Und du denkst dir, aha, das war We Will Rock You von Queen. Kennst du den immer noch nicht? Also, ich meine, die Leute sind einfach unkritisch. Erstens hören sie nicht so lange Radio und zweitens hören sie auch nicht mit dem Hintergrund Radio oder sonst würden sie ja kein Radio mehr hören.
Also entschuldige Jay, und nicht jeder kann tatsächlich intensiv Radio hören im Büro oder so. Sehe ich alles ein und das da auch. Aber morgens zum Beispiel, warum nicht? Wo die so oder so die reichweitenstärksten Sendungen sind zwischen 7 und 8, könnte man schon durchaus mehr machen, als jeden Tag dieselben Titel in einer Reihenfolge zu spielen.
Also ich habe ja in einem großen privaten Radiosender in Stuttgart gearbeitet und ich kam irgendwann mal aus dem Urlaub aus Frankreich und da lief auf allen Wellen ein Lied, nämlich von Manon La Tribu de Dana. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Na klar.
Und ich bin damals, habe ich mir die CD gekauft und bin damals zum Musikredakteur gegangen und habe gesagt, du, ich komme gerade aus Frankreich, ich war da in Urlaub, das läuft in jedem Sender in der A-Rotation. Übrigens schon seit über einem Jahr lief es da in der A-Rotation. Das war ein ganz riesengroßer Erfolg in Frankreich. Und habe ihm gesagt, du, ich würde gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen und ich würde gerne diese CD auch im Radio spielen. Das war absolut konform mit den Titeln, die wir sonst gespielt haben, nur mit dem Unterschied, das kannte damals kaum jemand in Deutschland. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, das ist ein Lied, das keiner kennt und deswegen moderiere ich das auch ordentlich an und dann kann man das doch spielen. Nö. Am Tag danach habe ich es bei SWR 3 gehört und habe mich echt geärgert. Und das ist eben das, was ich den Privatfunkern vorwerfe. Die haben noch weniger Mut, irgendwas zu riskieren oder mal anders zu machen. Es muss einfach immer gleich klingen. Das ist wie beim Marsriegel. Ja, der Marsriegel, bevor du ihn kaufst, weißt du, was du kriegst. Du weißt, wenn du reinbeißt, da ist Schokolade drumrum und so weiter. Und das Radio ist, finde ich, aber ein Medium, wo man auch mal überraschen kann und überraschen muss. Und das, diese Mutlosigkeit, vor allem beim Privatsendern und aber auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern, das ärgert. Teilweise sind es ja die gleichen Berater, die da die Radiosender beraten, wie sie klingen sollen und so weiter. Und das klingt dann irgendwie alles, ja, jeder, ob ich einen Moderator in Berlin höre, bei RTL 104.6 Berlin oder ob ich einen Moderator bei Antenne 1 in Stuttgart höre, es klingt exaktement gleich.
Richtig, das ist ja das andere große Problem. Wir haben ja in Deutschland eben nicht diese Medienlandschaft geschaffen, wie sie in Amerika funktioniert, wo du tatsächlich pro größerer Stadt 30 bis 40 Radiosender hast, die alle eben nicht das gleiche oder ein ähnliches Programm abspulen, sondern die sich auf ihre Nischen spezialisiert haben und eben man muss wissen, bei diesen Umfragen wird gefragt, wie lange, nicht nur wie viele Personen hören dich, sondern wie lange hören dich die Personen. Also man kann sagen, eine Person, die einen Sender 10 Stunden hört, ist so viel wert wie 10 Personen, die den Sender 1 Stunde hören. Und so generieren eben diese Nischensender in Amerika auch respektable Hörerweiten. Reichweiten. Diese Landschaft hatten wir damals bei, soweit ich mich erinnere, als der Privatfunk eingeführt worden ist, vor Augen, haben es aber durch, weiß ich, vielerlei Gesetze wieder zerschossen, so dass heute gefühlt, ich weiß nicht, wie viel es wirklich sind, aber gefühlt weit über 80% aller vorhandenen Radiowellen und Radiosender ein ähnliches Programm anbieten.
Hot AC.
Ja, irgendein AC, ob es jetzt CHR oder Hot AC oder AC ist oder was weiß ich, ja. Aber
möchtest du noch kurz erklären, was es ist?
Adult Contemporary, das ist das, was im Moment gerade so von, nicht von Jugendlichen, sondern von Erwachsenen gehört wird. Und es läuft überall rauf und runter. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Das sind immer die gleichen Lieder und es sind echt zum Teil Lieder dabei, die laufen seit einem Jahr und sie fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Ich habe das Gefühl, früher ging das schneller, da war ein Lied ein Hit und dann hatte man es auch irgendwann mal überstanden. Heute scheint diese Periode immer länger zu werden und die quälen mich dann mit irgendwelchen Liedern, die ich absolut nicht mehr hören kann. Die haben mir schon beim ersten Mal nicht gefallen, beim 10. Mal wird es nicht besser.
Gut, es ist dann halt
weißt
so,
dass du, mal, du bist nicht Zielgruppe.
Und du weißt ja, die Lieder werden ja getestet. Also werden ja irgendeinem Hörerkreis vorgespielt. Gefällt euch das oder gefällt euch das nicht? Und solange die sagen, ja, super, da wird es halt gespielt, rauf und runter.
Aber doch nicht ein Jahr lang. Das kann doch nicht sein, oder?
Wie gesagt, La Tribune Dana lief 2 Jahre, glaube ich, in der A-Rotation in sämtlichen landesweiten Sendern. Also irgendwann hat es mich dann auch genervt. Ja, aber wir testen ja diese Lieder. Als ich noch Musikredakteur war, damals in Freiburg, war ich ja eine Zeit lang auch Musikredakteur. Da hatte ich das alles nicht. Da habe ich ihn irgendwie.
Wie lange sind denn die Hits damals gelaufen, Jerome?
Solange sie mir gefallen haben.
Ja, nee, aber das sind noch nicht ein Jahr oder zwei gelaufen.
Nein.
Sondern das hat man, da war die Lebensdauer eines Hits noch in Monaten bemessen.
Ich hatte ja keine Chance. Ich musste ja aus dem Bauch raus damals entscheiden. Damals durfte man das und musste das sogar. Aus dem Bauch raus entscheiden, spiele ich jetzt dieses Lied noch weiter oder schmeiße ich es jetzt langsam raus. Ich hatte ja nicht diese Umfrage.
Du hast die Listen vorgegeben gekriegt.
Nein, eben nicht. Eben nicht. Als Musikredakteur habe ich damals die Musik für einen Radiosender alleine programmiert. Okay, ich hatte da zwar ein Programm, das mir geholfen hat, aber ich habe entschieden, was kommt in die A-Rotation, was kommt in die B-Rotation und so weiter. Das habe ich entschieden. Was kommt überhaupt auf den Sender? Ja, es gab zwar dann später irgendwie Konferenz. Ja,
aber jetzt sag doch mal, wie lange hat es damals gedauert? Wie lange blieb ein Hit ein Hit? Aber doch nicht ein Jahr oder zwei in der A-Rotation?
Nein.
So lange bleibt es auch nicht in der A-Rotation, aber es bleibt immerhin in der wie heißt die denn, die Airplay, die Airplay-Hitparade. Da gibt es tatsächlich Titel, die sind seit über einem Jahr vertreten in den Top 50 der Airplay-Charts. Das heißt, sie laufen, sind über ein Jahr gehören sie zu den 50 meistgespielten Radiohits der Woche, über also, Deutschland gerechnet.
Ich kann ja nicht mehr, es ist auch wirklich schon lang 16 Jahre oder so her, dass ich da Musikredakteur war, aber ich habe die wirklich, wenn mir ein Lied gefallen hat, dann habe ich gesagt, okay, das spiele ich jetzt ein bisschen öfter und habe es dann wieder zurückgefahren. Einfach vom Gefühl her, das würde heute kein Radiosender mehr machen, dass man einen Mann da hinsetzt und sagt, so, du stellst jetzt die Musik zusammen, nach Gefühl. Das würde heute kein Mensch mehr machen im Radio und das finde ich schade. Aber ich habe niemals ein Lied ein Jahr in der A-Rotation. Es gab damals ganz am Anfang auch überhaupt gar keine A-Rotation, sondern man hat gesagt, okay, den spielen wir alle 3 Stunden den Titel oder den so einmal am Tag, am Nachmittag und so weiter.
Das hat sich ja nicht verändert. Ich meine, auch heute sind A- oder Hot Rotations oder wie sie auch immer heißen, mögen N1 bei Viva früher auch, welchen Namen die auch immer haben, geht ja, es gibt Titel, die laufen in einem Radiosender 50 Mal in der Woche. 50, man lass sich das mal auf der Zunge zergehen, 50 Mal in der Woche, dann teilen wir das mal schön durch 24 und durch 7 und kriegen einen schönen Turnover von, ich weiß nicht, 3 Stunden, alle 3 Stunden läuft der Titel oder irgendwie sowas, 3 bis 4 Stunden.
Ja, so hört
das ist doch Wahnsinn, an. Das ist doch Wahnsinn.
Gut, aber dann sagen die Leute, die das entscheiden, sagen dann halt, naja, die Leute hören ja nicht den ganzen Tag Radio und die wollen es aber hören, dann wenn sie einschalten.
Eben, die argumentieren so, unsere durchschnittliche, beim Privatfunk, unsere durchschnittliche Hörverweildauer, auch das wird bei diesen Umfragen natürlich im Schnitt, guten Appetit, Jerome, erfasst.
Dankeschön.
Ist 2,5 Minuten.
Wir haben über Maß geredet, ich habe jetzt Maß in der Hand.
Wir haben hier einen Sponsor, Achtung, Sponsor.
Schleichwerbungsalarm.
Nein, ich kriege keinen Cent von Maß.
Über Produkteinblendung.
Ja, aber jetzt, wenn ich mir das Programm anhöre, das heißt, wer das den ganzen Tag hört, wird automatisch rammdösig. Die Programme sind überhaupt nicht mehr so gemacht, dass man sie den ganzen Tag hören kann. Wer das den ganzen Tag hört, der wird irre, weil sich das ja immer in einer endlosen Schleife wiederholt, oder?
Vielleicht, ja. Vielleicht erklärt das die Bundestagswahlen.
Das ist ja das Problem. Viele Leute hören es nicht mehr den ganzen Tag. Die gestraftesten Leute sind die Mitarbeiter der Radiosender selbst. Du kannst einfach nicht mehr länger als 3 Jahre irgendwo arbeiten, sonst bist du blöd. Also beim Privatfunk, mit dem ich jetzt weniger zu tun habe.
Wie lange hattest du da nochmal gearbeitet, Jerome?
Ich glaube 2 Monate oder so.
Jerome baut Hirnzellen wieder auf gerade.
Wir haben ja ganz am Anfang über Gewinnspiele gesprochen und wir haben ja auch vorhin schon erwähnt, dass diese Gewinnspiele vor allem dazu dienen, die Hörverweildauer auch zu erhöhen, beziehungsweise die Hörerzahlen.
Und Wünsche zu bedienen gibt's auch.
Mhm. Und jetzt hat ein Sender aus der RTL-Kette ein Gewinnspiel veranstaltet und das hören wir uns einfach mal an.
Ganz oben kriegst du die besten Hits von heute auf 89.0 RTL um 6:06 Uhr. Gleich übrigens mit Daft Punk und Get Lucky. Für schlappe 89 Cent kriegst du aber sogar eine komplette Tankladung.
Ja, der Tankwahnsinn geht weiter auf 89.0 RTL und das bei der 1.000 Euro Morgenwette.
89.0 RTL.
Die 1.000 Euro Morgenwette.
Die 1.000 Euro Morgenwette.
Deine Wette mit 89 garantiert dir 1.000 Euro. Und das Geile ist ja, wenn wir es vergeigen, ja, dann kriegst du die Kohle. Und von der neuesten im Sektor, da hast du auch richtig was davon.
Volltanken echt nur für 89 Cent. Und zwar 89 Cent für die komplette Tankfüllung. Musst dir mal vorstellen.
Also wir machen es möglich, für den kompletten Tank voll an unglaublichen 89 Tankstellen im Sektor an 89. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Jede Stunde sind wir an der anderen. Und unser Morningshow-Rapper Chris Rock ist direkt jeden Tag unterwegs im 89.0 RTL Tankteam und hat auch schon einen Haufen Leute glücklich gemacht.
Sau geil! Wow!
Schuhe an, Schlüssel in die Hand, runter im Dauerlauf, ab zur Tankstelle.
Ich gehe direkt mal rüber hier zur nächsten Glücklichen, die mich anstrahlt. Kerstin, was machst du hier?
Ich wollte meine Kinder abholen und habe das im Radio gehört, dass es für 89 Cent eine Tankfüllung gibt. Und da mein Tank schon blinkt, dachte ich, das passt gut.
Was glaubst du, was kriegst du heutzutage noch für 89 Cent, wenn du in den Supermarkt gehst oder so?
3 Brötchen.
Bei uns kriegst du was?
Die ganze Tankfüllung.
Richtig.
Vielen Dank.
Danke, 89.0 RTL.
Ja, so macht das doch, ey. echt Bock, ja. Und es geht ja direkt heute weiter, ja. Du tankst voll für 89 Cent, egal wie viel Liter du da reinlaufen lässt. Das kostet dich am Ende nur 89 Cent. Wir kommen auch in deine Stadt, wo wir als nächstes sind. Hörst du gleich. Heute Morgen kurz vor 7. Also unbedingt dranbleiben hier bei uns.
So, das war also das Gewinnspiel von RTL 89.0. Das klingt erstmal richtig klasse. Ich fahre mit meinem Auto zu der erwähnten Tankstelle und lasse dann volltanken und zahle 89 Cent. Klingt doch toll, oder?
Und auch hier stellen wir fest, es war um 6.12 Uhr und Sie teasen auf. Kurz vor 7 sagen wir, wohin dranbleiben. Auch hier wieder höhere Reichweite generieren.
Das Problem an diesem Gewinnspiel war nur dummerweise, dass nur die ersten drei ihren Tank voll bekommen haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn irgendwo heißt, es heißt im Radio, oh, da gibt's eine Tankstelle, kriege ich für 89 Cent eine Tankfüllung, dann fahre ich da natürlich hin. Also ich als eingewanderter Schwabe will da natürlich sofort eine Tankfüllung haben. Da gibt's dann auch immer große, lange Schlangen, nur dummerweise die ersten drei bekommen was, alle anderen gehen leer aus. Und das wird mit keinem Wort in dem Gewinnspiel erwähnt auf dem Sender. Es steht nur unter Punkt 6 auf der Internetseite, dass da nur die ersten drei. Da guckt natürlich jeder rein, der mit dem Auto unterwegs ist. Der macht natürlich die Internetseite auf von RTL und guckt da, wie da die Sache läuft. Die haben sich mächtig geärgert, die Hörer. Und ich glaube, das ist so ein Trend, die Hörer zu verarschen, der sich ein bisschen verstärkt hat in letzter Zeit. Oder wie seht ihr das?
Das weiß ich nicht. Aber kann ich nicht sagen, ob das wirklich so ist. Ich halte diese Verlosung so, wie sie gelaufen ist, ohne Hinweis darauf, dass die Teilnahmebedingungen im Internet abrufbar sind, für gesetzeswidrig.
Ja, unlauterer Wettbewerb dürfte das sein. Aber ich meine, die schießen sich doch ins eigene Bein, wenn sie ihre Hörer verärgern. Wenn ich meine Hörer, die eigentlich mein Kapital sind, verärgere, dann gehen die weg und dann sehe ich die nicht wieder.
Dann auch von daher gelitten. Zu kurz geschossen, ja.
Aber ist es nicht so, dass viele Privat- oder viele Radiosender immer hart an der Grenze fahren, was Fairness betrifft gegenüber den Hörern?
Muss der Radiosender, der davon lebt, dass er so viel wie möglich Hörer hat, um so viel wie möglich Werbung so teuer wie möglich zu verkaufen, muss der fair gegenüber seinen Hörern sein? Er muss prinzipiell, behaupte ich mal, nicht fair sein, aber er darf sie nicht belügen oder eben einen unlauteren Wettbewerb anstreben. Das finde ich jetzt, hat schon nichts mehr mit Fairness zu tun, sondern das ist eigentlich ja unsagbar.
Ich meine, ich finde, es fängt schon da an, wenn man sagt, man castet die Hörer. Das heißt, wenn man sagt, man macht ein Gewinnspiel, aber dann wird vorher ausgewählt von wegen, der darf aber nur da und daher kommen oder der sollte bitte weiblich sein oder nur das und das Projekt darf gewinnen oder der nächste Hörer soll bitte sich wünschen, dass wir seinen Einkauf bezahlen und nicht das Auto, was er hat. Also ich finde, da fängt es schon an, das hat man jetzt eben ja auch gehört, die Leute, die sich freuen, es war einstudiert, die sind schon so abgerichtet, die Hörer, dass sie das von alleine sagen. Und ich finde das schlimm. Und ich finde, das wird immer schlimmer. Und da finde ich die Unfairness oder die Fairness gegenüber den Hörern ja eigentlich schon an, oder die
es ist ja eigentlich aus wieder wenn man an die Anfänge zurückdenkt, wie das war, wir haben einfach mal Sachen verlost und haben dann relativ schnell festgestellt, huch, da rufen wir immer die 100 gleichen Leute am Anfang an. Die haben irgendwie die Nummer eingespeichert und damals gab es eben Schnellwahl und die haben auf den Knopf gedrückt und haben sie es geschafft. Es gab 100, 150, vielleicht auch 200, ich weiß es nicht mehr. Anzahl X Dauergewinner. Und dann fing es an, dass man gesagt hat, ja, wir müssen nochmal mit unserer Karteikasten reden. Dann gab es eine Gewinnsperre für die Dauerhörer, dass man also nur einmal in 3 Monaten oder was weiß ich auch immer gewinnen konnte. Dass nicht immer die gleichen Personen gewonnen haben. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, kommt man ja schon irgendwann zu einem Casting, dass man sagt, vielleicht, ja, wir wollen unsere durchschnittliche Hörerschaft auch in den Gewinnern abbilden.
Oh, weißt du noch, Urs, beim Schwarzwaldradio gab es doch irgendeine Hörerin, die dauernd angerufen hat.
Familie Herzog,
genau.
Das Oma! Jetzt muss ich herkommen.
Das ist wirklich, also. Aber ich habe ja gerade diesen O-Ton, den ich euch vorgespielt habe, der kam von der Internetseite fair-radio.net. Da wird zum Beispiel drüber diskutiert, über einen Punkt, den ich sehr interessant fand, weil ich den auch selber gemacht habe und eigentlich kein schlechtes Gewissen gehabt habe. Da hat zum Beispiel ein Redakteur einen Interviewpartner interviewt, hat sich dann rausgeschnitten und hat mir dann die Antworten, die also der Interviewpartner gegeben hat, geschnitten und hat mir das dann gegeben und ich habe dann die Fragen nochmal neu gestellt. Ja, also ich habe mit diesem Menschen noch nie gesprochen, den ich da interviewe, spreche auch nie mit dem, aber tu so, als würde ich ihn jetzt interviewen. Ich hatte ehrlich gesagt kein schlechtes Gewissen dabei. Es wird aber heiß diskutiert, ob sowas noch fair ist oder nicht auf dieser Internetseite. Wie seht ihr das?
Holla, die Waldfee, das ist ja tägliches Brot beim Radio. Wenn du so möchtest, ist das ganze Radio Beschiss. Wie oft wird es gemacht, dass der Redakteur das Interview führt, seine Fragen, exakt was du beschrieben hast, und dass der Moderator die Fragen im Studio live nachspricht, sodass sich es tatsächlich anhört, als wenn es jetzt tatsächlich gerade in diesem Augenblick geschieht. Dabei ist es eben am Abend zuvor aufgezeichnet worden.
Das wird im Fernsehen auch nicht anders gemacht. Und das ist auch dem Interviewpartner, ich werde ja öfter mal interviewt, das wird dem Interviewpartner auch kommuniziert, oder das sollte ihm zumindest klar sein. Es dürfen natürlich nicht andere Fragen sein, als im Original gestellt worden sind.
Nee, richtig.
Das wird auch nicht gemacht.
Es geht ja auch gar nicht um den Interviewpartner, dem das klar ist, sondern es geht darum, merkt es der Hörer oder merkt es der Hörer nicht. Mhm. Und da gibt es eben Tricks, wenn es wirklich gut gemacht ist. Das ist kein großer Trick. Wenn es wirklich gut gemacht ist, hat der Hörer keine Chance, das zu bemerken.
Also es kam auch zum Beispiel vor, dass eine Plattenfirma, um einen bestimmten Künstler zu promoten, die Fragen geschickt hat, dazu eine CD geschickt hat, und da waren dann die Antworten von dem Rod Stewart oder von wem auch immer, und dann hat der Moderator so getan, als würde er jetzt Rod Stewart interviewen.
Natürlich, das ist der journalistische Offenbarungseid, oder? Das ist der journalistische Offenbarungseid. Da können wir dann aufhören zumachen.
Das merkt der Hörer nicht, und das ist auch für kleine Sender auf der anderen Seite die Möglichkeit zu sagen, hallo, wir haben Rod Stewart gehabt. Der Hörer merkt es nicht, er kann es nicht merken. Aber natürlich ist es nicht, wenn, was weiß ich, hier euer Schwarzwaldradio vor 20 Jahren Rod Stewart gehabt hätte, hätte keine Sau geglaubt, dass der Rod Stewart nach Freiburg fährt, um im Schwarzwaldradio mit Jerome Brunel zu plaudern.
Also ich habe Rod Stewart mal interviewt in München, so ist es ja nicht.
Okay, nehmen wir Lady Gaga.
Aber ich kann doch nicht von einer PR-Agentur deren Texte übernehmen. Das geht nun gar nicht.
Das macht doch nicht unbedingt eine PR-Agentur. Das passiert auch, dass die Fragen vorschreiben. In der Regel ist es so, dass ein Journalist, der ohnehin ein Interview mit dem Künstler macht, gefragt wird, sag mal, würdest du uns dein Interview auch zur Verfügung stellen? Und da sagt er, klar, was drückt dir ab? Und dann schreibt er seine Fragen auf und schickt denen die Antworten des Künstlers dazu. Mhm. Mehr ist es doch gar nicht. Es gibt da natürlich bessere und schlechtere Leute, die sowas machen. Also was weiß ich, es gibt da auch Fragen wie, was ist deine Lieblingsfarbe? Ah ja, blau. Wie war es letzte Mal mit deiner Freundin? Sowas braucht man nicht.
So klingt Interviews von Andreas Zimmer. Genau. Nee, aber sollte man da nicht einfach vorher sagen, also dieses Interview haben wir nicht selber gemacht, aber trotzdem viel Spaß damit. Deutschlandradio zum Beispiel sagt ganz ausdrücklich, wenn sie das Interview vor der Sendung aufgezeichnet haben und das nicht live ist, dann sagen die das hinterher oder vorher, dieses Interview wurde vor der Sendung aus technischen Gründen aufgezeichnet. Das machen viele Sender nicht. Oftmals,
die Mehrheit macht es nicht, ja. Die Mehrheit macht es nicht.
Ja. Ist das in Ordnung so?
Ich frage mich, wieso du es wissen willst, dass es vorher aufgezeichnet ist. Immer wenn sie das sagen, denke ich mir, ja, schön für euch.
Also, na gut, vielleicht könnte sich ja die Nachrichtenlage inzwischen geändert haben und das Interview dann nicht mehr zu den aktuellen Ereignissen passen.
Das hat einen ganz anderen Grund. Wenn es vor der Sendung aufgezeichnet worden ist, ist das auch für den Interviewten eine komplett andere Situation. Wenn ich interviewt werde und es ist eine Aufzeichnung, bin ich wesentlich lockerer, weil das wird nachher geschnitten. Wenn ich mich irgendwo vergaloppiere bei einer Frage oder ich weiß nicht weiter, dann sage ich, können wir da nochmal anfangen, und dann kann man da nochmal anfangen und das wird nachher rausgeschnitten. Und wenn es live ist, dann ist es live und das ist eine vollkommen andere Situation. Und fürs Verständnis von dem Interview ist es schon wichtig zu wissen, ist das live gewesen oder war es eine Aufzeichnung mit den geschnitten?
Ja, natürlich, hundertprozentig aus Sicht des Interviewers, hundertprozentig richtig. Aber der Interviewer ist eine Person, der Redakteur ist eine zweite Person. Die Hörer sind hoffentlich meistens mehr als nur zwei Personen draußen.
Also wir deswegen haben mindestens drei Hörer. Die grüßen wir auch ganz herzlich.
Ja, hallo Jerome.
Und deren Oma.
Nein, aber das geht ja, auch ich war bei Antenne 1, auch ich war da, aber nicht der vorhin von Jerome so kritisierte Musikredakteur, denn ich hätte es hundertprozentig spielen lassen.
Danke.
Ja, heißt gar nichts mit Danke, sondern wenn man einen Titel tatsächlich emotional verkaufen kann, hätte ich gesagt, ja, erzähl deine Geschichte und spiel den Titel, dann ist fast egal, was für einer das ist.
Ja, eben.
Und ich hatte Wim Tölke interviewt und Gott, da gab es bei Antenne 1 irgendeine eine Sendung sonntags, wo Prominente eine Stunde lang irgendwas von sich gegeben haben. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß. Und die wurden natürlich nicht live gemacht, diese Interviews, wie es bei großen öffentlich-rechtlichen Sendern zu der Zeit gemacht worden ist. Nein, die wurden voraufgezeichnet und dann mit dem Typ, der auch die Fragen gestellt hat, geschnitten und konfektioniert und in der Stunde gesendet. Und der Tölke, der passte nie irgendwie richtig rein. Und Gott, das lag ein Jahr rum vielleicht. Und dann ist gesendet worden, war ja irgendwie zeitlos geführt worden. Und dann ist es tatsächlich an dem Wochenende ausgestrahlt worden, an dem er gestorben ist. Deswegen hätte es natürlich vorher Sinn gemacht zu sagen, dieses Interview ist vorher aufgezeichnet worden. Das war also ein bisschen unklug. Deswegen könnte man zum Beispiel sagen, man weiß ja nicht, ob der Interviewpartner noch lebt. Es muss ja nicht immer so streng sein, so dramatisch sein. Aber deswegen wäre es natürlich schön, wenn man immer sagt, dass das Interview vorher aufgezeichnet worden ist. Aber einen anderen Grund als journalistische Richtigkeit gibt es eigentlich gar nicht, darauf hinzuweisen, dass dieses Interview vorher aufgezeichnet worden ist.
Maja, ich dachte, jetzt würdest du was sagen, weil du das Mikrofon genommen hast.
Ja, ich habe es überlegt, ob ich was sagen soll. Die Sache ist nämlich genau dieser Punkt. Verstehe ich mich als Journalist oder verstehe ich mich als Unterhalter beim Radio? Und wenn ich mich als Journalist verstehe, dann sage ich, das Interview war aufgezeichnet. Wenn ich sage, nein, wir machen hier eine Unterhaltungssendung, muss ich es dann sagen, weil für den Hörer ist der Genuss, wenn du so willst, ja der gleiche. Und das ist genau die Argumentation. Ich weiß, ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin der Meinung oder nicht, aber das ist die Argumentation, die man immer zu hören bekommt. Für den Hörer ist es im Endeffekt wurscht.
Ich finde auch, man darf sich nichts vormachen. Viel Geld wird in die morgendlichen Sendungen zwischen 6 und 9 Uhr gestellt. Also Manpower, Gehirnpower. Da wird viel dran gearbeitet. Man muss sich aber, wenn man jetzt morgens Politiker XY am Telefon hat zu der aktuellen Lage, dann ist das in der Regel nicht live, sondern am Abend davor aufgezeichnet. Auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern, die es nicht sagen, dass es vorher aufgezeichnet worden ist. Jetzt mal abgesehen vielleicht vom Deutschlandfunk.
Ich habe ja 20 Jahre lang Radio gemacht. Stolz, stolz. Ich habe 1988 angefangen, da kam gerade der Privatfunk, 1986 kam er in Baden-Württemberg an. Da hatte ich auch die ersten Radiokontakte als 16-Jähriger mit dem damaligen Stadtradio Freiburg. Das war so eine Mischung aus SWR und örtlichen Zeitungsverlegern. Der musste dann zumachen, weil der SWR da beim Privatfunk dann nicht mehr mitmachen durfte, logischerweise. Und ich habe aufgehört 2008. Und wenn ich so diese Zeit Revue passieren lasse, über eben damals diesen Freiburger Sender, dann über Schwarzwaldradio, Antenne 1, Radioton und so weiter. Und wenn ich auch gucke, wie sich die Sender und die Sendungen verändert haben, dann ist das so eine Entwicklung gewesen, wo ich so im Nachhinein sagen muss, also die Entwicklung hat mir nicht sonderlich gefallen. Es gab eine technische Entwicklung, die war, also als ich angefangen habe, habe ich tatsächlich mit Plattenspielern gearbeitet. Ich fand das sehr faszinierend, wie schnell die gestartet sind. Man hat natürlich immer wieder mal die falsche Geschwindigkeit eingestellt. Das war damals gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Ja, eine Platte, die eigentlich mit 45, mit 33 klingt sehr lustig. Und man konnte damals auch einfach, weil die Technik noch nicht so weit war, man konnte da eigentlich nicht länger als 2 bis 3 Stunden senden. Da waren wir platt, weil man einfach viel zu tun hatte im Studio. Dann kam irgendwann die CD-Player, die haben schon einiges erleichtert. Da hat man dann halt meistens die falschen Tracks eingestellt. Dann kam der Computer und das wurde alles komplett digitalisiert, also nichts mehr CD-Hülle, die man dann immer noch hatte, als man CDs gespielt hat.
Es gab erst die Jukeboxen und dann war immer noch der Trick, die CDs richtig einsortieren und beschriften und nummerieren, sodass du vielleicht gedacht hast, du fährst jetzt Led Zeppelin's Stairway to Heaven ab, es kam aber Opus Live is Live, weil es falsch beschriftet war.
Ja, das waren alles nette Stories. Das war aber, fand ich, auch ganz lustig, wenn es nicht zu oft vorkam. Und dann kam eben die Volldigitalisierung, das heißt die komplette Musik, alle Beiträge, alles kommt aus dem Computer. Das hat zum einen dafür gesorgt, dass die Moderatoren jetzt längere Moderationsschichten bekommen haben. Also normal sind heutzutage 5 bis 6 Stunden nonstop am Sender. Das war früher gar nicht möglich, weil man einfach die Leute nicht so lange im Studio lassen konnte. Das war das eine. Das andere war eine redaktionelle Entwicklung weg von Beiträgen und Wortbeiträgen hin zu noch mehr Musik und die Moderatoren weg von Journalisten am Mikrofon hin zu Unterhaltern, die eigentlich nur noch irgendwelche Dinge verkaufen. Ich rede jetzt vom Privatfunk, die einfach nur dafür da sind, den Sender zu verkaufen. Das wird einem auch so gesagt, du verkaufst den Sender, ja, du verkaufst die Werbung, du verkaufst die Inhalte, die noch drin sind, damit wir möglichst viele Hörer generieren. Du bist immer fröhlich, du bist nie traurig, du hast immer ein Lächeln im Gesicht, wenn du moderierst. Und ich finde diese Entwicklung, die habe ich ja komplett mitgemacht. Und wenn ich dann zurückdenke, wann habe ich eigentlich die Lust dran verloren? Das war dann so, als diese Major-Promotion-Aktionen begonnen haben, wo du also wirklich gezwungen wurdest, jede Stunde darüber irgendwas zu erzählen. Und dann kam irgendwann noch die DIN-A4-Blätter, auf denen genau stand, so genau musst du das moderieren. Und alle 2 Stunden hast du diese Major-Promotion auf genau dieselbe Art anmoderieren müssen. Du hast im Grunde 6 Stunden Sendung gehabt, aber eigentlich nur 2, weil du alle 2 Stunden dich wiederholt hast. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, keinen Bock mehr.
Würdest du noch unserem nicht radioaffinen Hörer, Podcast-Hörer erklären, was eine Major Promotion ist?
Das sind diese Werbeaktionen, also diese Gewinnspiele. Da wird ein Gewinnspiel, was weiß ich, das geheimnisvolle Geräusch, kennt ihr vielleicht auch, wo die Hörer ein Geräusch vorgespielt bekommen, was weiß ich, eine Toilette, die abgezogen wird und dann raten müssen, was ist das jetzt für ein Geräusch und dann angerufen haben und dann hat man sie auf On Air genommen und was ist denn dieses geheimnisvolle Geräusch? Ja, das sind Waschbecken, ich bin mir ganz sicher, das ist ein Waschbecken. Nee, tut mir leid, war leider falsch. Oh, schade. Aber Sie können nächste Stunde wieder anrufen, denn da haben Sie wieder die Chance auf 11.000 Euro. Ja, und das ist eine Major Promotion, einfach so eine Aktion, die über mehrere Wochen geht und da hast du immer das Gleiche moderiert. Ja, und das fand ich einfach stinklangweilig.
Es ist stinklangweilig für die Leute, die da arbeiten. Die kriegen, Wie gesagt, vorhin einen an einer Klatsche. Es ist im Prinzip stinklangweilig für die Hörer, die aber der Programmdirektor wird dir zu jedem Privatfunk sagen können, wie lang die durchschnittliche Verweildauer ist. Und sie ist erschreckend gering. Sie liegt im unteren einstelligen Minutenbereich. Zu meiner Zeit Privatradio, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, es war 2 Minuten warst du der Weltmeister in Deutschland, also der Deutschlandmeister mit durchschnittlich 2 Minuten durchschnittliche Verweildauer, Hörverweildauer, 2 Minuten am Tag. Und aufgrund dessen haben halt viele dann geplant, na gut, Gott, wenn sich unser Zeug alle 20 Minuten wiederholt, ist ja nicht so schlimm. Das kriegt ja eben niemand mit, aber es ist eben nur ein höchst theoretischer Wert.
Und man muss halt auch einfach sagen, das Ganze ist erfolgreich. Also die Hörerzahlen lassen sich mit solchen Aktionen massiv steigern. Wenn du so ein geheimnisvolles Geräusch machst, das steigert tatsächlich die Hörerzahlen. Das kann ich also nicht sagen, ja, ihr macht alles falsch. Sie machen nicht alles falsch. Sie machen etwas, was äußerst erfolgreich ist. Das ist einfach so, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Nur mir als Macher eines solchen Dinges, ich kann das nicht, also auf Dauer, weil ich werde blöd dabei.
Wir müssen ja auch noch erklären, warum das diesen Weg gegangen ist, den du gerade beschrieben hast, dass immer weniger geworden ist, immer weniger Inhalte, immer weniger...
weil das die Hörerzahlen steigert. Und auch wenn du immer weniger Musik spielst.
Doch.
Das hat, also weniger Musik meine ich weniger Abwechslung. Also, dass du die Rotation insgesamt senkst. Also nicht mehr, was weiß ich, 1800 Titel rauf und runter spielst, sondern nur noch 600.
Wenn man nur noch einen spielt, 300. Hat man es dann optimiert, oder?
Genau. Kaputt optimiert. Nein, aber der Hintergrund ist ja auch da, sitzen Leute, die sich Gedanken darüber machen, was kostet eine Sendeminute. Und eine Sendeminute mit Musik zu füllen, ist natürlich wesentlich günstiger als eine Sendeminute mit dem Beitrag zu füllen, wo jemand dran sitzt, ein Interview führt, sich das zurechtschreibt, das einproduziert, einspricht, produziert und dann oft an er gibt. Also ich sitze an Beiträgen 4 Stunden, 5 Stunden und dann sind die, was weiß ich, 5 Minuten lang. Also ich arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk offensichtlich. Im Privatfunk findet das nicht mehr statt. Und das Fatale ist, natürlich verflacht das Programm so unglaublich und die öffentlich-rechtlichen Sender, die es nicht nötig hätten, orientieren sich leider immer mehr an den Privatradiostationen. Ich kenne eine Infowelle, wo tagsüber keine Beiträge über 2:30 laufen. Eine öffentlich-rechtliche Infowelle, wo du eigentlich Informationsradio erwartest. Da laufen keine Beiträge, die über 2:30 sind. Und das sind so zu der Zeit, als im Privatradio 2:30 angesagt war, noch für Beitragsplätze, da habe ich mich verabschiedet aus dem Privatradio. Heute gibt es keine Beitragsplätze mehr im Privatradio. Und wenn wir das jetzt nun 20 Jahre weiter drehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch der Infosender hat dann auch keine...
naja. Also es gibt schon noch Beiträge im Privatfunk. Ich gebe ab und zu
mal. Welcher Sender?
Es gäbe auch Privatsendern ab und zu mal Interviews und die machen einen Beitrag draus, ja? Echt?
Sagen die dir? Hast du schon mal
also ganz, gehört? Ganz beitragsfrei ist es nicht. Das muss ich jetzt also zur Ehrenrettung sagen.
Nein, also Beiträge meinen wir jetzt zur Erklärung Moderatoren, also ein Reporter, der einen interviewt mit vielleicht noch zwei oder drei Interviews und das dann als ein File abspeichert und dann zur Verfügung stellt. Ein Interview, wo einfach nur die Töne gespielt werden und der Moderator stellt die Fragen, ist für uns kein Beitrag. Zur Erklärung nur.
Okay. Man hat mir damals, als ich im Privatfunk gearbeitet habe, gesagt, also Beiträge bitte nicht länger als 90 Sekunden, weil länger hören die Hörer, können die Hörer gar nicht zuhören, die schalten dann einfach innerlich ab und hören nicht mehr hin. Dann hat man irgendwann mir gesagt, wir machen jetzt keine 90 Sekunden Beiträge mehr, weil wir machen jetzt nur noch 20 Sekunden. Also nur noch kleine O-Töne, die du mal kurz drumrum moderierst und fertig. Ja, das war dann der Beitrag, der eigentlich keiner mehr war. Es war halt ein O-Ton oder zwei, die man halt kurz moderiert hat und dann war das schon wieder weg. Und möglichst immer ein Musikteppich drunter, ja, weil wenn die Musik weg ist, dann schalten auch die Hörer weg, ist ja völlig klar. Zurzeit machen sie überhaupt keine Musikteppiche und der nächste Berater sagt dann wieder, ah doch, Musikteppiche sind wichtig und dann ändert sich das alle Jahre wieder. Und so war das dann. Also da waren nur noch O-Tönchen, Schnipsel, die da gesendet wurden und richtige Beiträge, nö. Aber offensichtlich funktioniert das, denn die generieren einfach sehr, sehr viele Hörer.
Wollte ich dir sagen, wenn du jetzt drei Anbieter am Markt hast, die im Prinzip die gleichen Titel spielen und sagen wir mal, die haben hochgegriffen 500 Titel in der Rotation und so unterscheiden sich in der Hot-Rotation durch, Gott, der eine spielt einen Titel nicht und der andere spielt... Ups, da ist die Maya eingeschlafen, Mikrofon verloren. Okay, Maya, ich halte mich kurz. Also sie spielen im Prinzip das Gleiche, unterscheiden sich um 2 bis 3 Titel. Mehr sind es nicht. Wie kann der Hörer unterscheiden, heutzutage, wenn er von draußen hört, dass welchen Sender er hört? Es kommt doch immer weniger auf die Musik drauf an. Die hat doch tatsächlich nur noch einen Füllcharakter. Ist generisch im Prinzip, wenn es denn so extrem ist, wie die unterscheiden sich um 3 Titel bei 500 Gesamtauswahl. Wie weiß der Hörer, dass er seinen Sender hört? Es kommt immer mehr auf das Marketing drauf an, auf die Verlosungsaktion, auf die Major Promotions. Und die sind dann entsprechend groß. Und ich behaupte einfach, ich weiß nicht, ob das untersucht worden ist, dass durch diese Major Promotions du natürlich im Umfragezeitraum enorme Hörermassen generieren kannst. Dass das aber gar nicht wirklich widerspiegelt, was du tatsächlich übers Jahr durchschnittlich an Hörern hast. Und zwar nur durch diese Verlosungsaktion, ein Hausgewinn, hier diese, die wir gehört haben von 89,9 oder 89,0, diese 1000-Euro-Wette hat viel von dem gehabt, was wir gerade besprochen haben. Die waren natürlich alle fröhlich, die hatten, haben wir schon angesprochen, weiter auf ihr Programm geteased. Sie haben es über mehrere Wochen offensichtlich über 89 Tage gezogen, es ging um 89 Städte.
Sie haben es abgebrochen, soweit ich weiß.
Sie haben es dann später abbrechen müssen, Gott sei Dank, wenn sie was die Hörer verarschen.
Was macht das eigentlich mit den Hörern, die jeden Tag sowas hören? Was macht das mit denen, wenn man so ein Programm sich jeden Tag reinzieht?
Guck auf die Straße.
Guck auf die Bundestagswahl. Ich komme immer wieder drauf zurück, sorry, aber... ja.
Gemein.
Glaubt ihr denn, dass Podcasts irgendwann mal das Radio ein Stück weit verdrängen können? Oder auch Sender im Internet?
Es ist wie mit allen neuen Medien. Die kommen dazu, aber sie verdrängen es nicht. Als damals Fernsehen aufkam in 70er Jahren, als es zum Volksmedium wurde, da hieß es der Tod des Kinos. Und die Kinos sind heute so groß wie schon lange nicht mehr. Man geht immer noch ins Kino und die Leute gucken dazu fern. Und jetzt kommen noch die Online-Mediatheken dazu, die Podcasts kommen dazu. Aber sie werden das Radio nicht verdrängen, sondern deswegen, wenn wir jetzt E-Books haben, werden sie auch das Buch nicht verdrängen, sondern ergänzen, dazu zusätzliche Mediennutzung wieder generieren. Das wird es eigentlich sein.
Das ist der eine Punkt und das andere ist, der Mensch an sich ist faul. Und das muss schon ziemlich automatisiert werden mit den Podcasts, bis er es macht. Die meisten Menschen sind faul und werden sich weiter berieseln lassen und hören dann das, was sie hören, ob sie wollen oder nicht.
Ja, das ist zum Beispiel beim Podcasten, wir haben es ja vorhin schon gesagt, diese technische Hürde, die ja gar nicht so groß ist, also fast jeder hat inzwischen ein Smartphone, man muss sich ja da nur eine App runterladen, aber schon das alleine und dann auch den richtigen Podcast zu finden, das ist offensichtlich für viele schon eine sehr große Hürde, auch für junge Leute, weil wenn du fragst so im Bekanntenkreis, ich mache Podcast, weißt du eigentlich, was das ist, da gucken dich sehr, sehr viele Leute an und wissen überhaupt nicht, worum es da geht.
Wobei man sagen muss, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, aber ich bin Lehrer und ich habe junge Schüler und die kennen Podcasts zum großen Teil nicht. Auch die nicht, auch die jungen Leute nicht.
Ist noch ein relativ neues Medium, ja, oder Spielwiese. Also, aber ja, das wird.
Ich höre seit 6 Jahren oder 7 Jahren Podcasts, also so jung, gut, verglichen mit dem Radio natürlich.
Wie lange gab es das Internet, bevor es tatsächlich ein Massenmedium geworden ist? Das gab es auch schon 20 Jahre.
Ja, das stimmt auch, ja. Ja. Wo geht denn das Radio hin? Also wie wird sich das eigentlich entwickeln? Beim Fernsehen geht es ja in die Richtung, dass man sagt, ich gucke die Sendungen an, wann ich das will. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, über Mediathek oder Sky, der Fernsehsender, der Bezahlsender, macht es ja inzwischen auch, dass es da so eine Art Mediathek gibt. Der speichert ja automatisch bestimmte Filme, bestimmte Serien auf meine Festplatte und ich kann es mir dann angucken, wann ich will. Beim Fernsehen ist das ja schon ein Stück weiter. Wird sich das Radio, außer dass sich das natürlich digitalisieren wird, weiter verändern?
Es wird, atomisiert. Es werden ganz viele kleine Wellen, ganz viele kleine Special Interest Sachen geben, so dass jeder genau das findet, was er sucht. Das wird wahrscheinlich die Entwicklung sein. Also diese großen Hauptwellen werden wahrscheinlich ein bisschen kannibalisiert werden. Dafür wird es ganz viele kleine geben, die Special Interests bedienen.
Kann man damit Geld verdienen?
Puh. Sicherlich.
Wenn du es billig produzierst, ja.
Das heißt, also die Freien werden noch schlechter bezahlt, die Moderatoren sollen froh sein, dass sie jetzt machen dürfen.
Ich glaube, du kommst dann ganz von der Idee Freies ab. Tatsächlich wird kein Freier es leisten oder kein Spartenradio es über längere Zeit leisten können, dass da Menschen viel Mühe investieren und nicht bezahlt werden. Soll heißen, es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass diese Special Interest Sender im Prinzip wohl nur Special Musik Interest Sender sind. Und Musikprogramm zu programmieren ist eben deutlich günstiger als eins zu machen, wo du journalistische Inhalte hast. Selbst wenn du aus der Zeitung vorliest.
Aber ist das nicht schon längst überholt? Ich habe meinen eigenen Radiosender, wenn ich Spotify höre.
Ja, es geht in die Richtung. Ja. Vollautomatisiert, auf deinen Geschmack zugeschnitten, deine Rückmeldungen auswertend. Das ist dann der nächste Schritt, dass du nur noch das hörst, was du willst, was dich aber dann auch wieder ein bisschen von der Außenwelt abschneidet, weil dann landest du in deiner eigenen Filterblase. Das heißt, du hörst nur noch das, was dir gefällt. Du wirst nichts mehr Neues lernen, sondern dir wird den ganzen Tag nur das vorgedudelt, was du eh schon kennst. Und magst.
Ja.
Das heißt, ich sollte jetzt nicht überlegen, Radiomoderator beim Radio zu sein, weil ich dann über kurz oder lang keinen Sender mehr habe, der mich bezahlt.
Könnte passieren, könnte in die Richtung gehen, ja.
Also denk mal an Antenne 1, wie wir da nachts immer uns schön darum gedrückt haben, tatsächlich auch einen Moderator am Studio sitzen zu haben. Wir hatten die tagsüber die Moderation aufgenommen, in den Computer eingespielt und der Techniker hatte sie an die vorgesehenen Plätze geschaufelt und dann hast du abends den oder nachts den Hörern vorgegaukelt, ja, da ist jemand, der mich begleitet auf meinen langen Autobahnfahrten, aber in Wirklichkeit lag der Typ, der das eingesprochen hat, schon lange im Bett und hat süß Bubu gemacht seit Stunden, weil das eben am Tag davor aufgezeichnet worden ist.
Ist das fair?
Also ich erinnere mich dran, wo ich einen Freund besucht habe, der hat die Tür aufgemacht und war vollkommen entsetzt und sagt, ich habe dich doch vor 10 Sekunden noch im Radio gehört.
Mir ist es auch mal passiert und zwar habe ich die sogenannte Kirchensendung vorproduziert am Sonntag und zwar fuhr ich dann im Auto vorne mit der Handballmannschaft hinter mir vor das nächste Auto und als wir ausstiegen, du Maya, du warst gerade im Radio, du hast gerade im Radio moderiert und dabei saß ich im Auto, also es ist dann schon ein bisschen peinlich, man muss dann eigentlich gucken als Moderator, dass man selber gar nicht in der Öffentlichkeit ist, wenn man recordet und moderiert.
Also ich habe damals beim Schwarzwaldradio ja angefangen mit einer Sonntagssendung und da war irgendwie noch eine andere Sendung, die war aber immer aufgezeichnet. Keine Ahnung warum, aber die war aufgezeichnet auf Band damals noch, dieses Band, was man so richtig schneiden konnte. Und ich habe dann aufgezeichnet und habe da meine Sendung moderiert und bin dann aus dem Sender raus, habe mir auf mein Fahrrad gesetzt nach Hause und dann war neben mir ein Cabriolet und da lief genau die Sendung. Ich habe gerade auch moderiert und dann sagte ich, und, gefällt Ihnen das? Und er hat mich sowas von blöd angeguckt. Ich bin dann losgefahren. Die Ampel war grün, da stand immer noch.
Wo ist die Kamera?
Ja. Ja, es gab auch schöne Zeiten für mich beim Radio. Was man aber heutzutage gar nicht mehr, als ich angefangen habe, Radio zu machen als 18-Jähriger, gab es dann ab und zu ein paar Mädels, die unten gewartet haben und ein Autogramm wollten. Das war sehr schnell wieder weg, weil es gab dann so viele Privatsender, da war das überhaupt nichts Besonderes mehr. Aber das ist eine Zeit, an die ich mich gerne erinnert. Mädels, die warten auf mich, wenn ich aus der Tür trete. Gab es dann leider ganz schnell wieder nicht mehr. Zumindest für mich.
Ja, die sind dann zu mir gekommen, alle, ja.
So, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Das war eine neue Ausgabe von Querfunk. Diese Woche mit dabei Urs Mansmann, Maja Nötzl und Andreas Zimmer. Mein Name ist Jerome Brunel. Übrigens, Querfunk ist jetzt Mitglied bei der Pod Union. Einfach mal reinschauen, podunion.de. Da könnt ihr uns auch blättern und so ein bisschen unterstützen. Das war's. Tschüss.